Cottbus.
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 Ein freies Radio für Cottbus Fröschebus.
Beim Radio ist es wichtig zu reden, weil Stille ist beim Radio tödlich, habe ich mal gehört.
Ich möchte auch Leute zu Wort kommen lassen, die sonst keine Stimme haben.
Ein freies Radio für Cottbus Fröschebus.
Willkommen, 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 Freunde der Sonne. Ich bin ganz aufgeregt, wie ihr vielleicht merkt. Ich darf hier heute diese Workshop-Sendung moderieren. Mein Name ist Aileen und ich heiße euch herzlich willkommen bei Sternchen FM, dem nun offiziellen freien Radio für Cottbus und die Lausitz. Wir freuen uns alle ganz, ganz doll. Einige aus unserer Workshop-Gruppe waren auch bei der Eröffnung und Namenseinweihung hier in der Burgstraße Stadtmitte mit dabei. Und wir hatten echt eine tolle Zeit. Aber darum soll es heute nicht gehen. Bevor das Ganze nämlich offiziell wurde, gab es eine Sache, die ins Leben gerufen und gefördert wurde vom Teilhabefonds Brandenburg. Ein sogenannter Radioführerschein. Dieser wurde angeboten, um einfach mal in die Themen Radio, freie Medien, Stimme hineinzuschnuppern und um vielleicht auch in Zukunft richtig Teil dieses freien Radios zu sein. Wer hier nicht zum ersten Mal zuhört, weiß auch, dass unter anderem die Sendung für Senioren und Sorben schon ausgestrahlt wurde. Und heute sind wir dran, die, wie wir betitelt wurden, offene Zielgruppe, bestehend aus 10 Persönchen inklusive Mentoren. Ich habe die Ehre und nehme euch heute mit durch unsere kleinen Projekte, denn wir haben uns in verschiedenen Kategorien ausprobiert. Wir starten mit Drama in der Sendung, eine Love-Scam-Story von Hans. Weiter geht's dann mit einem spannenden und kuscheligen Interview zusammen mit Alex. Danach hört ihr ein paar spannende Vox-Pops-Zusammenschnitte von Interviewen, die wir auf der Straße angesprochen haben. Zwischendurch natürlich ein paar Songs, die, wie sich das gehört, im Radio nun mal gespielt werden müssen. Und zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung des Workshops als Form von einem Interview mit Florian. Lasst euch einfach treiben in dieser Sendung und genießt oder lacht auch über unsere Experimente. Vorher starten wir aber mit einem Song, um reinzukommen in das Ganze. Und da hört ihr jetzt Loved You von Lower Loveday.
Now we're at each other's throat. I saw you standing there next to him, and I
did like a hole in the head that's tearing me open.
Bin da in eine Mischung aus meiner WG-Küche von zu Hause ein bisschen und halt diese Bar, die sieht ein bisschen ähnlich wie die Marie 23 hier in Cottbus. Und es gibt viele Menschen, die ich nicht wirklich sehe, nur ihn kann ich wirklich sehen. Und ich habe einfach diese Geste, dass ich ihnen was gebe, so diesen Schwung mit der Hand. Ich sehe auch nicht, was ich in der Hand habe. Ich habe nur dieses Gefühl von Schwung. Und ich gucke ihn an, er guckt und dann ist es auch wieder vorbei.
Das ist Hans. Und Hans hatte einen Traum nach einer sehr unguten Erfahrung beim Thema Dating. Und ja, beim Thema Dating schlucken wir alle in der heutigen Zeit sehr schwer. Es ist einfach nicht einfach und wir können auch alle bestimmt die ein oder andere Story erzählen, wo während der Erzählung die Augen immer größer werden und die Kinnlade nach unten fällt. Was unser Workshop-Kollege Hans erfahren hat, ist aber nochmal eine ganz andere Nummer, die auch leider bei der Polizei endete. Im Interview mit Alex packt er aus.
Hallo Hans, du hast vorhin davon erzählt, dass du letzte Woche eine kleine Dating-Pan hattest und dann geschockt auf deinem Konto gesehen hast, dass dir 1000 Euro fehlen.
Ja.
Erzähl doch mal, wie hast du ihn eigentlich kennengelernt, der dir wahrscheinlich das Geld gestohlen hat?
Ich habe ihn auf eine Dating-App kennengelernt und er hat mich angeschrieben und das war ein von diesen Profilen, die so leer sind oder auch nicht ein Foto von ihm, sondern irgendwie von so einem Haus war das. Er spricht mich an, sehr freundlich, auf Französisch, worauf ich antworte irgendwie, weil ich konnte irgendwie nicht sagen, sag, ach, du hast ein sehr schönes Haus und dann hat er gelacht und dann kamen wir so ins Gespräch. Ja, und es ging irgendwie sehr schnell, sehr, sehr freundlich zu. Er hat dann auch Fotos von ihm geschickt. Er sah so süß aus. Jetzt nicht unbedingt wow, aber irgendwie freundlich. Und dann haben wir geschrieben und ausgemacht, uns auf ein Date zu treffen an einem Donnerstag in Berlin. Er hat viel von sich erzählt, ich habe viel von mir erzählt. Und noch beim Date hat er erwähnt, dass er irgendwie nach Cottbus am Wochenende kommen wollte.
Und dein erster Eindruck, wie war der so? Also sah er gut aus? Wie sah er denn überhaupt aus? Persönlich, menschlich?
Auf den ersten Blick, sage ich mal, sah er nicht ganz anders aus. Es war schon wie auf den Fotos, aber nicht ganz den Eindruck, den ich gedacht hätte. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Und das ist ja nur erstmal ein Eindruck. Und dann im Gespräch fand ich ihn sehr wortgewandt, sehr, sehr lustig auch, sehr interessant. Wir haben Französisch miteinander gesprochen. Er kommt aus Belgien oder zumindest behauptet er, dass er aus Belgien und die Schweiz kommt. Und das war so ein amüsantes Spiel, dass wir uns so gesiezt haben, weil das hat irgendwie die Sprache so schöner gemacht. Das war amüsant und er hat erzählt, dass er bei der belgischen Botschaft arbeitet, dass er auch sein Vater Diplomat war. Und wo das auch wieder eine Verbindung war, weil mein Vater selbst Diplomat ist. Deswegen waren sehr viele Sachen sehr familiär und sehr verbindlich irgendwie. Und wir hatten diesen kurzen Date, dachte ich, aber dann sind wir Kaffee trinken gegangen, dann lange spazieren, dann haben wir noch ein Bier getrunken und deswegen war das so all in all eigentlich ein schöner Tag. Und dann musste ich nach Cottbus zurück und habe dann den Zug genommen und bin dann erstmal zurück nach Cottbus gefahren.
16:01 Uhr.
Sache que tu me plais bien. Ton aura est si parlant.
Weißt du, ich mag dich sehr. Deine Aura ist sehr ansprechend, dein Lächeln, deine kleinen Augen. Also, ich freue mich schon darauf, dich morgen wiederzusehen. Hihihi.
Auf meinem Weg zurück nach Cottbus im Zug hat er noch geschrieben, dass es so schön war, dass er sich nicht vorstellen kann, bis Samstag zu warten. Und dass er schon am Abend nach Cottbus kommen würde.
Eine Stunde später.
Ich möchte heute Abend zu dir kommen. Hahaha.
Eine halbe Stunde später.
Ich fahre heute Abend nach Cottbus und ins Hotel. Hihihi.
Und dann wartet er erstmal und übernachtet im Hotel. Und ich sage, nein, nein, du kommst natürlich zu mir. Also ich fand das schnell, aber überraschend. Ah, das, okay, das kann auch passieren, weil ich muss auch sagen, das ist ja so eine Situation, kurz davor, vielleicht 4, 5 Wochen, einen Monat davor, hatte ich versucht, hat mir jemand gefallen hier in Cottbus, den ich kennengelernt habe, also live und so. Und es war der Beginn von einer Bekanntschaft. Freundschaft ist auch zu viel sagen. Aber auf jeden Fall jemand, den ich gesehen habe, der mir gefallen hat. Und das hatte ich dann auch mit der Person so kommuniziert und auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr langsam. Ich habe nicht mal gesagt, du gefällst mir. Ich habe nur gesagt, ach, du erweckst Neugier in mir. Und das war zu viel für die Person. Mhm. Und der ist dann auch irgendwie verschwunden oder geghostet, sage ich mal. Und als ich dann Harold, also heißt die Person jetzt, die ich dann gedatet habe, also jetzt kennengelernt habe, war ganz anders. Und das war so ein frischer Wind. Ne?
Würdest du an sich sagen, bist du nicht leichtgläubig, aber dort war das einfach anders, weil er wie im Bilderbuch war, oder?
Naja, das war ja so, weil jetzt habe ich so ein bisschen so einen nüchternen Blick darauf und sehe alles mit Rückblick. Aber im Moment war das ja ganz anders. Er kam sozusagen, also Donnerstag, Abend, dann waren wir so zusammen, dann waren wir Freitag bei so einer Galerieeröffnung, er hat Kolleginnen und Freunde kennengelernt. Ich war am Nachmittag hier im Freies Radio erstmal für unser erster Workshop. Danach am Abend bei dieser Galerie. An dem nächsten Tag wollte er ja bleiben, aber er hat sich entschieden, zurück nach Berlin zu fahren, weil, wie er behauptet oder wie er gesagt hat, seine Mutter wäre gestorben und er müsste in die Schweiz. Er müsste in die Schweiz zur Beerdigung. Und ich sage, ach ja, natürlich, natürlich. Und dann schreibt er schon Dienstag oder Mittwochabend wieder, dass er jetzt am nächsten Tag zurück ist und mich gern wieder sehen will, weil die ganze Woche war ein bisschen viel und bla. Und ich natürlich ein bisschen geschmeichelt, auch im Hinterkopf leicht verwundert, aber ja, verwundert, weil er so unemotional seiner Mutter gegenüber war. Aber ich dachte, ach, das passt, weil er hatte erzählt, dass die Mutter aus ungarischem Adel kommt und er sie gesiezt hat, also die haben sich beide gesiezt und ich dachte, naja gut, das ist halt eine Adel, so ist ein bisschen distanziert und wenn sie jetzt gestorben ist, dann ist es halt so, das gehört zum Leben und ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, und er ist dann länger geblieben, aber ich muss auch sagen, er hat mir auch angefangen, nicht zu gefallen. Also ich fand ihn zum Beispiel sehr konservativ, sehr rechtsdenkend. Ne? Wir hatten auch keine sexuelle Beziehung und ich wollte eigentlich, aber ich habe es mir nicht getraut, ich fand das unhöflich, ich fand das unelegant oder das macht man nicht. Ich wollte ihn eigentlich schon beten, wegzugehen und dann habe ich gesagt, na gut, jetzt ist schon Freitag, dann wird er Sonntag gehen. Ja, und dann ist er nicht Sonntag gegangen, sondern Montag dann gehen. Und als ich zurück war von der Arbeit, bin ich einkaufen gegangen und habe festgestellt, dass ich meine Girokarte nicht im Portemonnaie hatte. In dem Moment habe ich wirklich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich wusste, das passiert mir oft, dass ich dann kurz zu Hause sie benutze und dann vergessen habe, sie wieder im Portemonnaie zu tun. Und bin nach Hause gegangen, habe sie kurz gesucht, dann ist was passiert, dann habe ich vergessen weiterzusuchen. Und am nächsten Tag bin ich zur Bank gegangen, wollte Geld abheben. Und da habe ich gemerkt, dass ich sie wieder nicht habe. Und normalerweise habe ich immer ein Gefühl, ne, die liegt irgendwo. Und da habe ich sofort gefühlt, ich sperre sie erstmal. Die war sowieso bald abgelaufen. Ich hatte schon die neue. Da ist das okay. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe das gemacht. Und Donnerstagabend, jetzt vor 3 Tagen, wollte ich kurz was gucken. Und da habe ich gemerkt, dass der Konto leer stand und im Minus war. Und dass halt über 1.000 Euro abgebucht wurden.
Ja, als du gesehen hast, dass da Geld auf dein Konto fehlt, wie hast du dich da eigentlich bei gefühlt? Also war das irgendwie Wut oder wie hast du dich einfach gefühlt?
Nee, oh, ich war so, oh, und dann, also immer wenn was Schlimmes in Anführungszeichen passiert, habe ich oft eher so erstmal nicht Panik, erstmal ganz ruhig und unsachlich. Das habe ich irgendwie gut, sage ich mal in Anführungszeichen, drauf. Aber ich habe gesagt, okay, sage ich, aber es ist gerade nicht so lustig. Und dann es war abends. Ich habe in dem Moment nicht gedacht, dass ich auch rund um die Uhr zur Polizei gehen kann. Und dann gesagt, okay, dann muss ich morgen zur Polizei. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe gesagt, das ist passiert. Dann habe ich auch ChatGPT gefragt, was man machen muss. Was. Und dann bin ich auch, ich schlafe immer normalerweise sehr gut und sehr tief. Oh, habe ich schlecht geschlafen. Ich habe also sehr viel lang gebraucht, um einzuschlafen. In dem Moment habe ich auch überhaupt nicht eine Sekunde gedacht, dass er das ist. Ich habe einfach gedacht, ich hätte meine Karte verloren und die Person, die es gefunden hat, hat sich dann bedient. Und dann bin ich am nächsten Morgen sehr früh um 7, was heißt sehr früh, also um 7, noch vor der Arbeit zur Polizei gegangen. Dann hat sie gesagt, kommen Sie mit. Dann waren wir so im Büro. Und es ist auch sehr sachlich. Ich glaube, was schön bei der Polizei ist, egal welche Aufregung man so innerlich hat, weil es geht so um die Sache und jetzt nicht um die Geschichte, bringt das so alles ein bisschen runter und dann erstmal, wann haben Sie die Karte zuletzt benutzt? Erstmal so diese grundsätzliche Fragen. Und da habe ich gemerkt, es ist so witzig, ne? In Krimis, wenn man so um die Tat oder was auch immer guckt, haben die immer so eine Antwort und man muss wirklich kurz überlegen. Gehen wir so der Sache nach und die ganze Zeit, da habe ich angefangen ein bisschen, weil sie hat so Fragen gestellt und glauben Sie, es könnte jemand von einem Freunde sein und da waren Sie in letzter Zeit mit jemandem neu, den Sie neu kennengelernt haben? Und ich war so in meinem Kopf, oh ja, aber ich wollte nicht sagen, ne, weil ich dachte, ach, ja, war das 100% nicht und jetzt, bevor jetzt irgendwie eine Polizei gegen ihn ermittelt, das macht man nicht, bla bla bla. Und dann hat sie irgendwann mal wieder zurückgerufen, da war ich fast auf dem Weg, auf der Arbeit und wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe diese Person gedatet, kennengelernt, sie war bei mir und sie ist seit Montag weg. Ach so, hat sie gesagt, okay, das ist ja was ganz anderes. Und dann hat sie angefangen, Fragen über die Person zu stellen. Und es ist das erste Mal, wo ich dann, was ich mit der Person, also mit ihnen, mit Harold, wie er so sich heißt, gesagt, habe ich angefangen so zu erzählen, ne, wie es war, wie wir uns kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, meine Worte gehört, wie ich geredet habe und gesagt, oh Gott, was erzählst du da, Hans? Also das ist die Wahrheit, aber das ist so, das klingt so verrückt. Ja. Und dann peu à peu ist mir, und dann weiß ich noch, ich war zu Hause, ich habe gedacht, oh Gott, jetzt kommt langsam das Gefühl, ich glaube, das ist der, ich glaube, du wurdest reingelegt, ich glaube, da, und langsam dieses Gefühl, das so hochkommt, dass du merkst, oha, oh Scheiße, ne, das ist so schon anders, wäre es so eine verlorene Karte, das ist dumm, das ist passiert, bla bla bla, aber da, ich weiß nicht, ob man sich so fühlt, aber ich habe mich so verantwortlich gefühlt, dass es passiert ist. Ja. Oh, so dumm. Aber ja.
Also, glaubst du, es gibt irgendwie noch eine Möglichkeit, das Geld wiederzubekommen? Oder ist jetzt Schachmatt?
Also, ja, ich glaube, es ist, also, die Polizei meinte, nee, weil das anscheinend ein ganz klarer Betrugsfall ist. Ich ging auch zur Polizei. Ich habe dann die Bank angerufen. Die Bank meinte, die Chancen sind wenig, weil die Person bei der Bank war und Geld abgehoben haben und dafür die PIN benutzt hat. Und dann steht aus legaler Sicht, wie ich verstehe, kein Betrug. Er hatte ja die Nummer. Er hat auch mehrmals versucht, Geld abzuheben. Also die 1.000 hat er bekommen und dann hat er versucht, in Berlin 2.000 abzuheben. Das hat nicht funktioniert, weil da kein Geld mehr war und ich glaube, ich kann sowieso nicht so viel abheben. Ja.
Und du glaubst also, dass er vielleicht dort im Restaurant dann an die PIN gekommen sein könnte?
Ja, ich glaube, ich vermute, wenn ich auch jetzt die Textnachrichten sehe, die am Anfang sehr, sehr schön klungen, jetzt, wenn ich so zurückblicke, ja, er hat sich selbst eingeladen letztendlich, wenn man es so heute liest, nach Cottbus. Ich glaube, das war geplant, wir saßen nebeneinander und ich habe dann bezahlt und ich muss auch zugeben, ich bin sehr, ach, wer guckt schon und bla, und man muss die Welt so vertrauen und jetzt zu verstecken, das ist auch unelegant, was soll er von Ihnen denken, wenn ich denke jetzt, deswegen habe ich es jetzt ohne Nachdenken einfach meine PIN eingegeben.
Also hast du dich dann vielleicht dafür irgendwie geschämt und gedacht, wie kann das mir passieren? Ich dachte eigentlich, ich wäre davor beschützt oder warst du einfach nur wütend auf ihn?
Wütend war ich nicht und noch nicht. Jetzt merke ich, langsam werde ich wütend. Ich glaube, das musste erst andere Gefühle hochkommen. Aber ich habe mich vor allem selbst dumm gefühlt. Ich habe auch gedacht, wirklich, das ist so eine Lektion im Leben. Es gab ja diese Netflix-Serie, die heißt The Tinder Swindler, wo es um diese Person geht, die auf Tinder Frauen findet und sie datet und auch so ein Hochstapler ist und um Tausende und Hunderttausende Dollar betrügt oder Euro, so 200.000. Und ich weiß nicht, ich habe noch die Serie geguckt und die Frauen, die Opfer haben so erzählt, ja, das war so und so. Und ganz, wie ich sage, ganz hochnäsig auf meiner Couch dachte ich, wie dumm kann man sein? Naja, genau so. Und glaube, ich musste immer wieder für mich selbst diese Geschichte hören und wirklich selbst hören, was da wirklich passiert ist, damit ich es so wahrnehme und nicht so, und nicht nur die emotionale Erfahrung im Kopf, die noch im Kopf ist. Ja, und jetzt habe ich das jetzt so.
Oh Mann, also denkst du beim nächsten Mal lieber auf dein Bauchgefühl hören?
Ja, Bauchgefühl und auch nicht dieses, was ich habe, dieses dumme, dieses Besessenheit von höflich wirken und nett und gastlich und gastfreundlich und sagen, nee, irgendwie, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann sage ich, es tut mir leid, ich dachte, und könntest du bitte heute nach Hause gehen? Ich glaube nicht, dass es so. Ja. Aber man lernt immer. Das ist auch eine gute Geschichte jetzt.
Ja, man lernt nie aus. Ja. Und danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit.
Wow, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade den Atem angehalten und ich muss erst mal atmen. Puh, also ich glaube, da brauchen wir jetzt alle mal eine kurze Pause. Das war Still Falling von Örat. Was ein schöner Track, muss ich sagen. Auch passend zum Winter, den wir ja schon sehen und vor allem spüren. Boah, der Kopf muss jetzt mehr denn je vor der Kälte geschützt werden. Und gerade die Menschen, die noch mit Fahrrad unterwegs sind, wappnen sich mit dickem Schal, Handschuhen und Socken. Unser Workshop-Kollege Alex nimmt euch jetzt in Form eines kleinen Interviews mit auf eine kleine, kuschelige, tiefe Reise. Wie Alex zum Häkeln und Stricken gekommen ist, was es bei den Stoffen zu beachten gibt und wie ihm das Ganze in seinem Leben auch geholfen hat, mit schwierigen Zeiten klarzukommen, hört ihr jetzt. Also schnappt euch eine Tasse Tee und los geht's.
Was ist Häkeln überhaupt? Wie kann man es sich so vorstellen?
Oh Gott, also du musst dir das so vorstellen, du hast ein Wollknäuel und dann, also es gibt natürlich verschiedene Materialien, aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel. Deswegen, also um zu erklären, was Häkeln ist, du hast ein Wollknäuel, dann hast du eine Nadel, es gibt verschiedene Nadelgrößen, weil die Wollknäuel ja unterschiedlich dick sind und dann hast du an dieser Nadel vorne einen kleinen Haken und damit tust du sozusagen, also du fängst mit Luftmaschen an und tust dann sozusagen Maschen anschlagen und das kannst du entweder in Reihen machen oder in Runden und dann hast du, je nachdem, was für ein Projekt du machst, sozusagen ein Stoffstück.
Aha, und hast du eine Nadel oder zwei?
Also beim Häkeln hast du eine Nadel, die hat dann einen Widerhaken und beim Stricken hast du zwei Nadeln. Und manchmal auch ein Nadelspiel, das sind dann so, ja, 3 bis 5 Nadeln.
Ah, okay, und wie hast du damit angefangen?
Also mit dem Häkeln, ich habe damals in der 5. Klasse meiner alten Grundschule hatten wir so ein Wahlpflichtfach. Da konnte man sich aussuchen, ob man ja gerne Technik machen würde oder so handarbeitsmäßig. Und ich habe mich dann halt für das Handarbeitsmäßige entschieden. Und dort gab es dann die Auswahl, Häkeln zu lernen. Und gleichzeitig war ich aber auch in dieser Zeit auch im Hort gewesen. Und ich hatte damals eine Horterzieherin, die hat auch gehäkelt. Und ja, dann habe ich das da in dem Wahlpflichtfach gelernt und die Horterzieherin hat dann mit mir gemeinsam meine erste kleine Eule gehäkelt und so habe ich das dann sozusagen gelernt und hatte dann auch Interesse daran, privat das weiterzumachen und habe dann immer mehr, ja, zum Beispiel YouTube-Videos geguckt oder irgendwelche Anleitungen und mir das dann selber beigebracht irgendwann, als ich aus der Schule raus war.
Sehr schön. Das heißt, hat es dir von Anfang an Spaß gemacht?
Ja, ja. Also ich fand das, also klar, jeder Anfang ist schwer, aber ich fand das ja sehr interessant, weil du, oder weil man halt kleine, ja, am Anfang habe ich angefangen mit Amigurumi. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Nein. Das sind sozusagen so kleine Kuscheltiere, Bären, Katzen, whatever, die du dann häkelst und das hat mir halt direkt Spaß gemacht, ja.
Und hat das, diese ganze Arbeit, dieses ganze Prozedere, ist das so, hat das so einen therapeutischen Ansatz? Hilft es oder kommst du so zur Ruhe?
Also wenn ich das auf die Jahre so sehe, weil ich häkel schon seit 8 oder 9 Jahren, muss ich sagen, ist das Häkeln eine Sache, die mir sehr gut tut, weil ich habe viele Dinge in meinem Leben erlebt. Das Häkeln hat mich durch viele depressiven Phasen begleitet. Durch die Phase, als ich in der Psychiatrie war, als ich dann im Heim gelandet bin. Und das hat mir so Halt gegeben. Ich konnte darin meine Gefühle ausdrücken. Es hat mich runtergebracht. Wenn ich traurig war, war das oft mein Ventil, womit ich ja sozusagen zum Ausdruck bringen kann, wie ich mich fühle oder halt, wo ich dann einfach mal nicht über gewisse Dinge nachdenken musste, sondern mich einfach komplett in dieses Häkeln rein vertieft habe.
Heißt das, es ist so, dann sehr persönlich, machst du es nur alleine oder machst du es mittlerweile zum Beispiel beim Seriengucken mit Freunden, dann sitzt du da und häkelst?
Nee, ich mache das nur alleine. Also ich habe leider keine Freunde, die das Hobby mit mir teilen würden. Ja, ich mache das dann meistens abends, wenn ich irgendwie im Bett sitze. Entweder höre ich Musik dabei oder gucke mir dann auch einen Podcast an und ja, häkel dann eine Jacke, ein Pullover, Schals, Mützen und ja, meistens alleine, also eigentlich immer alleine.
Ah, krass. Und mittlerweile nach 9 Jahren, wie viele Sachen hast du gehäkelt? Also wie viel ist da so in deinem Schrank oder in deinem Zimmer?
Also mein Schrank eigentlich nur die Wolle, weil damals, als ich noch zu Hause bei meinem Dad gewohnt habe, da habe ich vor allem so Amigurumi gehäkelt, also so verschiedene Kuscheltiere. Die habe ich ihm dann immer geschenkt. Die sitzen auch noch bei ihm auf der Couch. Mhm. Und jetzt in meinem Schrank würde ich sagen, also aktuell ist da ein Cardigan drin. Mhm. Also ich weiß nicht, bestimmt was das ist genau. Und ein Pullover und ansonsten Unmengen an Mützen und Schals. Aber ich bin dann immer so, jeden Winter möchte ich gerne was Neues häkeln. Dementsprechend sammelt sich das dann an, weil ich relativ viel häkel. Und ansonsten nur die Wolle. Eine Zeit lang habe ich das auch verschenkt. Also ich habe meiner Schwester zum Beispiel auch einen Pullover gehäkelt. Mhm. Der ist dann nicht bei mir im Schrank, sondern bei ihr im Schrank. Und ja, ansonsten habe ich sehr, sehr viel Wolle, die so in meinem Schrank rumlummert.
Und du hast es schon jetzt ein bisschen so erwähnt. Gibt es so Unterschiede in der Qualität von Wolle, beziehungsweise ist dann das Endprodukt anders und beim Häkeln spürt man die Qualität der Wolle?
Oh Gott, da muss ich jetzt überlegen, wie ich es am besten kurz halte. Also du merkst es wahrscheinlich auch bei deiner Kleidung. Manches ist so einfach so Synthetik, so plastikmäßig. Anderes ist dann Alpaka-Wolle, Kaschmir-Wolle, Baumwolle und die haben verschiedene Prozentanteile und du merkst es definitiv, du merkst es auch beim Häkeln, also ich hatte mal eine ganz schlimme Wolle gehabt, die war von Teddy gewesen, die war 1 Euro, das war die Zeit, da hatte ich nicht so viel Geld und dachte mir so, kaufe ich mir halt die Wolle, also nichts gegen Teddy oder Actionwolle, kaufe ich total gerne, aber diese Wolle war grauenhaft, sie war schwarz und ich hatte eine orangene Häkelnadel, also normalerweise die Häkelnadeln sind ja einfach nur Metall, aber der Griff war halt so orangen. Und während ich gehäkelt habe, wurde dann halt meine Häkelnadel immer schwarzer. Und daran merkst du, dass die nicht so eine gute Qualität hatte, weil sie die Farbe verloren hat. Und dementsprechend, ja, man merkt definitiv einen Unterschied. Auch beim Häkeln oder Stricken merkst du das von der Qualität. Manchmal quietschen dann so die Maschen, wenn du sie anschlägst. Oder wenn du dann Stäbchen häkelst, dann rutscht das einfach nicht so gut. Und dann ist der Flow so weg. Und du merkst es auf jeden Fall. Und dann halt auch später auch merkst du, ist der Schal irgendwie kratzig am Hals, weil Hals sind ja sehr empfindliche Zonen, ist das irgendwie kratzig oder, oh, ist das richtig toll, schön weich und je nachdem, was du für ein Projekt hast, brauchst du ja auch unterschiedliche Materialien. Genau, also das merkt man auf jeden Fall.
Ja, krass und man merkt auch, dass du wirklich in der Materie drin bist, dass du wirklich so deine Technik kennst und deswegen, wie hat sich deine Technik entwickelt oder kannst du mittlerweile so am Fließband häkeln?
Ich kann ja nicht sagen, wie sich das entwickelt hat, aber am Anfang habe ich ja, wie gesagt, nur so Kuscheltiere gehäkelt und irgendwann war es das dann so, ich wollte auch mal Kleidung häkeln. Und dann, es gibt ja verschiedene Maschenarten und mit der Zeit lernst du auch verschiedene Maschenarten und dann entwickeln sich auch andere Muster und ich kann mittlerweile häkeln, ohne hinzugucken. Ah. Und habe das dann einfach immer öfter gemacht, habe das beim Zugfahren gemacht. Wie gesagt, beim Serie schauen, beim Podcast schauen und irgendwann ist das wirklich wie Fließbandarbeit. So, du wirst schneller, es macht mehr Spaß, weil du coolere Muster entwickeln kannst, weil du jetzt mehr maschen kannst und so. Also, ja.
Und das ist ja auch fast irgendwie eine Art Körperarbeit. Erstens, wie lang ist so eine Session, wenn du häkelst und ist dein Körper so müde irgendwie oder vom Sitzen oder vom Liegen, wie auch immer du das denn dann machst?
Also in meinen sehr aktiven Phasen, wo ich sehr viel gehäkelt habe, wo es mir dann mental nicht so gut ging und das ein sehr gutes Ventil war, waren das schon mal so 6, 7, 8 Stunden, die ich dann gehäkelt habe.
Am Stück?
Am Stück. Na klar, zwischendurch mal auf Toilette gehen oder so. Du merkst es irgendwann in deinen Handgelenken, weil du musst ja die ganze Zeit dein Handgelenk so umschlagen. Das tut dann irgendwann schon weh. Aber dann tust du mal kurz ein bisschen ausschütteln. Man sollte es nicht übertreiben, weil ganz viele kriegen dann ganz schnell so eine Sehnscheinentzündung oder was das hier ist in der Hand. Mhm. Ansonsten körperlich, ja, das Sitzen geht irgendwann so auf dem Steißbein, aber im Bett geht's noch. Und sonst, irgendwann die Augen werden müde, weil zwischendurch muss ja doch mal hingucken. Oder jetzt, wo ich auch Stricken angefangen habe, muss ich natürlich am Anfang noch ziemlich viel hingucken. Dann wird's irgendwann von den Augen her anstrengend. Oder vom Kopf her, weil du musst ja Maschen zählen. Dann musst du überlegen, wo muss ich jetzt eine Abnahme machen, wo muss ich eine Zunahme machen. Wo muss ich das Stück jetzt wenden und so weiter. Das ist dann eher vom Kopf her anstrengend, aber ansonsten körperlich eigentlich nicht. So ein bisschen Muskeln kriegt man schon, weil das geht ja auch schon auf den Muskel, aufs Handgelenk und so weiter, aber ansonsten nicht.
Und du hast gerade Abnahmen und Zunahmen. Mhm. Was ist das genau?
Also du hast zum Beispiel, du schlägst ein Stück an und hast 60 Maschen. Also zum Beispiel, du willst ein Pullover häkeln. Dafür schlägst du 120 Maschen an. Und dein Pullover, unten ist es ja am Bündchen noch ziemlich eng und nach oben hin wird der breiter. Mhm. Und um in die Breite zu gehen, musst du Maschen zunehmen, damit das Stück breiter wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Ärmel häkelst, fängst du ja oben an und das ist ziemlich breit und kommst irgendwann zum Bündchen hin. Und um zu diesem Bündchen hinzukommen, weil wenn du ja so ein Pullover hast, ist es ja unten ein bisschen enger, musst du deine Maschen abnehmen. Also das Zunahme ist immer, dass das Stück ein bisschen breiter wird und Abnahme, dass das Stück ein bisschen enger wird.
Und die Masche ist einfach die Technik an sich, also dieses, was so zusammengelockt wird.
Ja, so ungefähr, okay. Ja. Also wenn du zum Beispiel eine Abnahme machst, dann ist das so, dass du zwei Maschen, ich könnte es dir bloß zeigen, ich kann es jetzt nicht erklären, dass du zwei Maschen gemeinsam mit einem Faden durchziehst. Ja, okay. Und bei einer Zunahme ist das so, dass du in eine Masche dann zwei Maschen reinmachst, wo vorher eigentlich nur eine war.
Und du hast es ja schon gerade ein bisschen erwähnt, du hast jetzt auch angefangen zu stricken. Inwiefern unterscheiden sich die beiden?
Naja, erstmal beim Häkeln hast du ja eine Nadel mit einem Widerhaken und beim Stricken hast du zwei Nadeln oder halt mehrere Nadeln. Ja, so dolle stecke ich in der Materie, was das Stricken angeht, noch nicht so dolle. Ich habe jetzt eine Mütze schon gemacht und bin gerade dabei, meinen ersten Pullover zu stricken. Aber erstmal halt die Nadeln und beim Stricken hast du auch so Rundstricknadeln. Also das sind zwei Nadeln, die mit einem Seil verbunden sind.
Ah, okay.
Und ansonsten, ja, für so Socken oder so brauchst du 4-5 Nadeln, dass dann Nadel spielt. Damit unterscheidet sich das. Aber halt meistens die Anzahl der Nadeln. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Bild vom Stricken schöner, weil das sieht dann so aus wie so geflochten. Oder wie bei deinem Pullover kriegt man schönere Muster hin.
Und weil wir sind ja in dieses Workshop vom Freies Radio für Cottbus. Du hattest ja auch erwähnt, von selbst mal so einen Podcast zu gestalten. Und wie... Hast du schon so Überlegungen oder gibt es so eine Markthülle, die du da irgendwo siehst, die du gern füllen würdest?
Also mir ist aufgefallen, dass es ziemlich wenige Häkel- und Strick-Podcasts gibt, vor allem auf Spotify. Auf YouTube die Situation kenne ich da jetzt nicht so ganz genau, auf Spotify wenig relativ. Also erstmal will ich nicht mit Bild sein, sondern ich will noch relativ anonym bleiben. Dann so ein bisschen so erzählen, einfach so, wenn jetzt jemand zu Hause alleine sitzt und häkelt oder strickt, dass die Person mich dann einfach im Ohr hat sozusagen. Ich rede und sage so, oh ja, die Masche und die Masche wieder. Und die Person denkt so, ah ja, cool, und das mache ich auch gerade. Oder einfach so, damit die Person weiß, ja, im Hintergrund, ich stricke auch gerade und rede einfach dann so ein bisschen Alltagstalk. Oder ich sitze am See und häkel oder stricke. Und das, ja, finde ich ganz cool.
Ja, ich glaube auch spannend. Und das hat auch ein bisschen, hat das so ein belehrend ist immer so ein falsches Wort, aber hat er so ein Wir-Gefühl. So ein Wir-Gefühl,
genau.
Ja. Und vielleicht jetzt zur letzten Frage. Du hast ja jetzt mittlerweile so viel Erfahrung, deine Technik hat sich in 9 Jahren so stark entwickelt. Kannst du dir vorstellen, selbst so Kurse zu geben?
Ja, ich wollte es auch schon mal machen, aber irgendwie hatte ich dann den Rahmen dazu nicht, das zu machen. Ich würde es total gerne machen, also beim Stricken jetzt natürlich noch nicht, dafür bin ich noch zu unsicher, aber Häkeln auf jeden Fall. Nur ist das dann auch immer eine Frage, erstmal brauche ich den Rahmen, dann müssen die Leute Interesse haben, dann auch die Zeit, dann müsste man einen Rhythmus festlegen und so, und da habe ich einfach jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, aber ich könnte es mir vorstellen, mein Wissen weiterzugeben.
Ach, aber das ist sehr schön, weil ich arbeite hier im Dieselkraftwerkmuseum, also im BLMK, und da bieten wir auch immer Kurse an, beziehungsweise fragen KünstlerInnen Menschen an, ob sie was Besonderes können, dass sie dann Kurse im Museum anbieten können. Und da würde sich eine schöne Partnerschaft ergeben. Ich glaube, wir können dann nach unserem Gespräch hier zusammen sprechen und sehen, ob da sich was machen lässt.
Ja.
Cool. Also danke, Alex. Danke auch für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und dich so ein bisschen entdeckt zu haben. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tag.
Danke dir auch und danke auf jeden Fall auch für die Fragen. Es war sehr angenehm, mit dir zu reden.
Sehr interessant, auch für mich. Vielleicht gibt es ja bald Kurse von Alex, an denen wir teilnehmen können oder sogar einen Podcast auf Spotify, wer weiß. Jetzt kommen wir zu einem Teil unserer Sendung, mit dem wir alle am meisten zu kämpfen hatten. Und zwar gab es die Idee, rauszugehen in die Straßen von Cottbus und ja, wirklich fremde Menschen anzusprechen und zu interviewen. ob sie eher spontan sind oder lieber planen, wie zufrieden sie sind mit der Stadt oder was sie vielleicht auch verändern würden. Wir hören mal rein, was die Cottbusser, Florian, Tine und meiner Wenigkeit so zu sagen hatten. Hallo.
Hi.
Hallochen. Sind Sie eher Team Spontan oder Team Planung?
Bauchgefühl.
Bauchgefühl, okay. Waren die Spontan- oder eben die Bauchgefühlentscheidungen die richtigen?
Später merkt man, dass es richtig war.
Ja, das merkt man nicht sofort. Das ist erst ein Gefühl da und dann sagt man entweder ja oder nein. Aber das ist meist haut's hin.
Irgendwie ist das wie so eine Art Intuition. Richtig. Von allem selber.
Ja, ja, genau.
Ne?
Das ist das richtige Wort dafür.
Das ist alles so ein Gesamtpaket von vielen Ereignissen, die einem zu dem machen, was man ist.
Typ Gewohnheitstier oder eher Typ Veränderung?
Gemischt.
Stellen Sie sich denn dann oft die Frage, was wäre wenn?
Nö, eher selten. Wenn wir was haben, muss man was machen.
Typ Planung oder Typ spontan?
Mehr spontan.
Okay. Und waren die spontanen Entscheidungen für Sie die besten?
Ich glaube ja.
Was haben Sie so für Vorbilder als Personen gehabt?
Meine Eltern. Ehrlichkeit, ein bisschen auch spontan zu sein, ein bisschen künstlerischen Blick.
Hallo.
Jetzt habe ich mich
erschreckt. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken.
Ich habe gedacht, vielleicht kennen wir uns.
Sind Sie eher Typ spontan oder Typ geplant?
Ich bin geplant.
Ja, ich eigentlich auch.
Spontane Entscheidungen die besseren oder die geplanten?
Ich habe ja noch nie spontan was. Ach doch, ich habe mir gerade spontan was gekauft. War eine gute Entscheidung.
Okay. Ja, das ist unterschiedlich.
Welche Person hat Sie inspiriert?
Meine Mama.
Na gut. Und mein Kind.
Sind Sie Typ Gewohnheitstier oder Typ Veränderung?
Oh, es kommt drauf an, aber eigentlich Gewohnheit.
Stellen Sie sich dann oft die Frage, was wäre, wenn Sie sich vielleicht anders entschieden hätten?
Oh, viel zu oft.
Was für eine Person hat Sie inspiriert im Leben?
Meine Eltern.
Und wozu?
Wie man sich anderen Leuten gegenüber verhält und eigentlich, ja, die Erziehung.
Ja, das war meine Wenigkeit. Ich bin ein Mensch mit viel Esprit und ich hatte eine Menge Spaß dabei. Wir haben diese Interviews sogar selber zugeschnitten. Also ist jedes Interview auch ein Unikat von dem, der es geführt hat. Wir hören mal weiter, was Florian und Tine für Gespräche geführt haben.
Sind Sie eher spontan oder planen Sie gerne?
Eigentlich spontan.
Wo fühlen Sie sich am meisten Sie selbst?
Zu Hause, bei der Familie.
Eher spontan oder Planung?
Planung.
Sind Sie eher spontan oder machen Sie alles mit Planung?
Ich mache, was ich will.
Sind Sie eher spontan oder machen Sie alles mit Plan?
Eher mit Plan.
Wo fühlen Sie sich denn am meisten wohl?
Zu Hause.
Wie finden Sie die Entwicklung von Cottbus?
Nicht so toll.
Wieso?
Na, weiß ich nicht, weil man abends eigentlich nicht mehr so gut rausgehen kann.
Was würden Sie besser machen, wenn Sie Bürgermeisterin wären?
Mehr für Sicherheit sorgen.
Welche Person oder Ereignis hat Sie am meisten geprägt in Ihrem Leben?
Ich selber.
Sind Sie eher spontan oder machen Sie alles mit Planung?
Also ich bin total spontan.
Wo fühlen Sie sich denn am meisten wohl?
Wie meinen Sie, zu Hause?
Wie finden Sie die Entwicklung von Cottbus in der letzten Zeit?
Ich bin heute eigentlich zum ersten Mal in Cottbus.
Was finden Sie so schön hier in der Stadt?
Also es ist, ja, alte Bauten, also es ist jetzt schon interessant, ja, zu sehen.
Würden Sie denn wiederkommen?
Ja, auf jeden Fall. Auch zum Einkaufen.
Sind Sie eher spontan oder haben Sie mehr Plan im Leben?
Spontan gerade eigentlich nur.
Wo fühlen Sie sich denn am bequemsten im Leben?
Bequem? Wirklich im Moment, wo ich gerade bin. Also so zu Hause generell. Ja.
Wie finden Sie die Entwicklung von Cottbus in der letzten Zeit?
Schwierig zu sagen. Ich wohne hier nämlich schon seit 2 Jahren nicht mehr. Und so generell kann ich es jetzt selber auch nicht einschätzen, weil ich hier wirklich nur noch selten mal da bin.
Welches Ereignis oder Person hat dich zu dem gemacht, was du bist?
Sagen wir mal wirklich eigentlich die Arbeit. Die hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich bin halt Bäcker und dadurch habe ich halt schon viel mehr Zeit gefunden, mich zu entwickeln wegen Arbeit und allem drum dran. Oh.
Ach, schön. Ich muss auch dazu sagen, einige Wahlen aufgeschlossen. Der Standard-Cottbusser ist und bleibt aber doch eher skeptisch. Vielleicht lag es aber auch daran, weil wir kein professionelles RBB-Mikrofon hatten, keine Ahnung.
You have to be really weird about it. No, you never should have.
Das war Saturday von den Crumb Snatchers. Ja, wer hätte es gedacht, wir kommen schon zum letzten Projekt unserer Sendung. Und das wird jetzt auch nochmal spannend, denn wir machen das ziemlich spontan und live, ohne irgendwelche M's und uns, die im Nachgang rausgeschnitten werden. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal direkt rein und ich heiße den Florian mir gegenüber herzlich willkommen. Hallo Florian.
Guten Tag.
Ja, erstmal, wie geht's dir denn jetzt so? Wie fühlst du dich? Denn wir müssen dazu sagen, Florian und ich sind heute schon seit 4-5 Stunden im Studio am Ackern für dieses Projekt.
Das stimmt, wir arbeiten heute schon ziemlich lange, aber dafür waren wir halt das letzte Mal, die letzten 2 Tage, nicht dabei. Und,
ja.
Und all die anderen, die letztes Mal dabei waren, fehlen heute leider.
Ja, es ist, ja, wir haben die Winterzeit, viele Leute werden krank, was soll man machen? Aber ich bin tatsächlich echt froh, dass wir uns jetzt hier trotzdem gefunden haben und, sag ich mal, alles vollenden können. Bist du denn stolz auf das, was du erlebt und hier geschaffen hast?
Auf das, was wir produziert haben, bin ich auf jeden Fall sehr stolz, dass wir auch uns mehr getraut haben, zum Beispiel einfach rauszugehen und die Vox Pops zu machen und diese Überwindung über uns zu bringen, einfach die Leute einfach so anzusprechen, die einfach auf der Straße normal rumlaufen.
Kann ich auch nur so dem zustimmen. Mir hat das tatsächlich am meisten Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Da war es noch warm auch draußen. Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Am meisten Spaß gemacht haben natürlich sehr viel auch die Vox Pops, aber das Schneiden hat mir auch einfach sehr viel Spaß gemacht, was halt das würde den meisten Menschen, glaube ich, generell nicht so viel Spaß machen.
Ja.
Denke ich persönlich.
Kann ich nur bestätigen. Also ich habe mich da ja auch dran versucht und war nicht so meins. Deswegen stehe ich eher lieber vor dem Mikrofon. Aber du hast deine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht und du hast hier auch die meisten Sachen zusammengeschnitten für den Ablauf. Was ist bei dir denn so hängen geblieben? Also was nimmst du für dich mit? Wahrscheinlich das Schneiden auf alle Fälle? Ne?
Das Schneiden auf jeden Fall, aber auch so die Art Stimmübungen, die wir gemacht haben, um halt so besser und deutlicher sprechen dann noch zu können. Falls wir dann, falls ich meine Pläne mit dem Schulpodcast, den wir machen wollen in unserer Schule, vollenden würden.
Kann ich nur so bestätigen. Wir hatten ja zwischendurch speziell einen Workshop nochmal für die Stimme. Das war ganz, ganz toll auch und lustig, wenn uns einige da gesehen hätten, wie wir durch die Gegend laufen und was wir für lustige Töne von uns geben. Hätten sie uns einen Vogel gezeigt. Denkst du denn, also ich nehme jetzt schon mal an, dass du das, was du gelernt hast, in Zukunft auch irgendwie für ein Projekt dann nutzen wirst? Na, du hast ja gerade schon geteasert.
Natürlich werde ich die Projekte, meine Fähigkeiten, die ich jetzt hier mehr erlernt habe und mehr ausgebaut habe, natürlich auch für zukünftige Projekte nutzen und sie vielleicht halt auch an andere Schüler bei mir weitergeben, die den Podcast, wenn ich dann vielleicht irgendwann von der Schule bin, auch weiterführen werden.
Ja, also ich fand es ja auch ganz interessant, die anderen, die ja hier mitgemacht haben beim Workshop, hatten auch so die Idee mit Podcasts tatsächlich, auch meine Wenigkeit. Und mal sehen, wie sich das dann halt so entwickelt. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie jeder so seinen Weg gehen und finden wird. Und lass mich da auch überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir auf alle Fälle unheimlich viel Spaß gemacht. Meine Abschlussfrage wäre tatsächlich, wie fandest du die Leitung oder Führung durch die Workshops? Wir können ja mal ein bisschen Feedback den Leuten hier hinter den Kulissen geben.
Die Leitung war natürlich sehr gut und halt immer, falls ich was nicht wusste oder gefragt habe, war eigentlich direkt irgendwer bei mir, der mir halt immer geholfen hat. Und generell die Aufteilung von den verschiedenen Tagen und alles war eigentlich fast perfekt.
Ja. Muss ich auch sagen, kann ich dem nur zustimmen. Wir wurden auch sehr gut verpflegt mit Kost und Trank. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich echt, das dann alles tatsächlich auch im Radio zu hören. Das fühlt sich dann nochmal so ganz anders an, also so ernst und real. Ich meine, wir stehen jetzt hier nur vom Mikrofon, aber das dann im Radio zu hören, ist dann nochmal was ganz anderes. Vielen Dank dir, Florian, auf alle Fälle für deine Worte und natürlich auch deine Zeit.
Gern geschehen.
Ja, time to say goodbye. Wir danken nochmal den netten Leuten, die das Ganze organisiert und alles für uns bereitgestellt haben. Und natürlich nochmal dem Teilhabe von Brandenburg, der das Ganze hier überhaupt erst ermöglicht hat. Danke, danke, danke. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch da draußen. Vielen Dank für jeden einzelnen Hörer, der heute dabei war. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Wer weiß, wie wir uns in Zukunft miteinander verbinden. Lasst euch nicht unterkriegen und wir verabschieden uns mit dem Song Hush von Senezi. Bis bald. Oh, it's a magic, 'cause when you touch me, I feel that I can crush the frame. Baby, your body makes me see heaven, I feel that I can kindle flame. I want it all.
is Richard Savani, White Ball.